Ich möchte, dass ihr mal kurz euch überlegt, was eure früheste Kindheitserinnerung ist. Wie alt warst du da? Studienergebnisse haben nämlich gezeigt, wir können uns offenbar bis zu einem Alter von etwa 2,5 Jahren zurückerinnern. Meine früheste Erinnerung ist ein kurzer Moment beim Ostseeurlaub mit meinen Eltern. Ich saß in einem kleinen aufblasbaren Boot, mein Papa stand daneben. Das Wasser war nicht tief, aber es gab Wellen. Und plötzlich kippte das kleine Boot mit dem kleinen Alex um und ich erlebte zum ersten Mal Meerwasser in meinen Augen und in meinem Mund. Und die letzte Erinnerung, die ich an diese Begebenheit habe, war, dass mein Vater mich schnell wieder herauszog. Also, danke nochmals, Papa, werde ich nie vergessen. Manchmal haben wir auch mit unseren Kindern alte Familienvideos angeschaut, wo sie noch klein waren. Und dabei passiert oft was Interessantes. Ein Kind sagt plötzlich: Ich weiß das noch, ich erinnere mich. Ist das wirklich die Erinnerung oder rufen die Bilder und die Geschichten, die wir ihnen erzählen, einfach dieses Gefühl hervor: Ja, ich war mit dabei. Ein Grund, warum ich die Bibel faszinierend finde, gerade auch den Text aus Matthäus Kapitel 14, ist die Erinnerung, die er liefert an Dinge, die geschehen sind, lange bevor wir gelebt haben, sogar lange bevor Matthäus gelebt hat. Ich sage dann gleich, wie ich das meine. Dieses biblische Wort lässt uns dabei sein. Gott schlägt gewissermaßen eine Brücke zwischen den Geschehnissen damals und unseren Herausforderungen von heute. Gott hat Geschichte geschrieben wie kein anderer Geschichtenschreiber. Viele Muster und Handlungen tauchen an unerwarteten Stellen wieder auf und wir merken, hey, das ist schon mal so ähnlich passiert. Die Schritte, welche die Personen in der Geschichte gehen, sie sind nicht total neu. Es ist so, als ob jemand in die Fußstapfen von jemand anderem tritt. Und Matthäus, das ist ganz auffällig, er liefert viele Parallelen, wie er das Material über Jesus zusammenstellt. Damit verfolgt er einen ganz bestimmten Zweck. Ihr erinnert euch, er nimmt uns zurück bis zu Abraham in der Auflistung der Vorfahren von Jesus. Wir lesen von der Taufe des Herrn und seiner Zeit in der Wüste und erinnern uns daran, wie Israel einst aus Ägypten zog, durchs Wasser hindurch und wie die Israeliten auch Zeit in der Wüste verbrachten. Viele Schritte waren das. Matthäus hat uns dann Jesus wie einen neuen Mose präsentiert, der von einem Berg herabkommt und das Grundgesetz seiner Herrschaft in der Bergpredigt darlegt. Dann hat Jesus Anhänger um sich herum und er schickt 12 seiner engsten Jünger auf Mission. Und das erinnert uns ganz entfernt an Josua, der einst 12 Kundschafter in das verheißene Land geschickt hat. Wir sehen auch, Jesus wird Sohn von König David genannt, Sohn Davids. Und in seinen Gleichnissen, Kapitel 13, da steckt zu viel Weisheit. Und wir denken zurück an den weisen König Salomo, den Sohn Davids, der auch viele Bilder aus der Natur gebraucht hat und so viele Sprüche auch geschrieben hat. Ist kein Zufall, ne, dass das so passt. Erinnert ihr euch, wie die Geschichte im Alten Testament weiterging? Matthäus folgt wirklich immer wieder diesem roten Faden. Nach Salomos Tod hat sich doch das Königreich gespalten und die Zeit der Propheten Elia und Elischa begann. Wisst ihr noch, was Elia damals gemacht hat? Hat er nicht den damaligen König Ahab und seine Frau Isebel zurechtgewiesen, weil sie Anhänger des falschen Gottes Baal waren? Und daraufhin wollten sie ihn umbringen. Und haben wir nicht im Matthäusevangelium letztens miterlebt, wie Johannes der Täufer gleichsam als neuer Elia auftrat, wie er König Herodes wegen seiner gesetzeswidrigen Ehe zurechtwies und von ihm und seiner Frau dann umgebracht wurde? Was für eine Parallele! Der Prophet Elisha trat dann als Nachfolger des Elia auf und wirkte besonders viele übernatürliche Taten als Mann Gottes. Im zweiten Buch der Könige, Kapitel 4, lesen wir von einer Hungersnot. Hört mal ab Vers 42 zu. Und fragt euch, ob euch das irgendwoher bekannt vorkommt. Wir sind jetzt also im zweiten Buch der Könige, Kapitel 4. Einmal kam ein Mann aus Baal Shalishah und brachte dem Gottesmann 20 Fladen Brote und einen Beutel voll Getreidekörner als Gaben vom ersten Korn der Ernte. Da sagte dieser zu seinem Diener: Gib es unseren Leuten zum Essen. Doch der erwiderte: Wie soll das für 100 Männer reichen? Elisha wiederholte: Gib es unseren Leuten zum Essen. Denn so spricht Jahwe: Man wird sich satt essen und noch übrig lassen. Nun setzte er es ihnen vor. Sie aßen sich satt und ließen noch übrig, wie Jahwe es gesagt hatte. Kommt euch das bekannt vor? Was folgt im Matthäus-Evangelium Kapitel 14 nach dem Tod von Johannes? Das war Thema der vorigen Predigt von mir. Die Speisung der 5000 durch den, der nach Johannes kam. Und Jesus sagt fast das Gleiche zu seinen Jüngern wie Elisha damals zu seinem Diener: Gebt ihr ihnen doch zu essen. Und die Jünger hatten genauso wenig eine Idee, wie sie das machen sollten, wie sie viele Menschen satt bekommen. Aber Jesus hat es doch vollbracht, hat das Wunder getan, nimmt den kleinen Proviant eines Jungen, den Matthäus unerwähnt lässt. Alle werden satt und es bleiben noch 12 Körbe übrig. An diesem Punkt sind wir ungefähr in der Mitte des Matthäus-Evangeliums angekommen. Waren all diese Parallelen und Erinnerungen an frühere biblische Ereignisse Zufall? Ich denke nicht. So langsam müsste den Jüngern von Jesus klar werden, dass Jesus, der Herr, einem gut durchdachten Plan folgt, dass er Gott und sein heilvolles Handeln ganz neu in diese Welt hineinbringt. Und wenn das einem Jünger von Jesus klar wird, dann entwickelt er mit der Zeit doch das Vertrauen, dass alle Schritte, die Gott tut, sinnvoll sind, wenn wir uns einem guten Herrn anvertrauen, wenn wir ihm Schritt für Schritt nachfolgen. Waren die Jünger von Jesus schon an diesem Punkt? Haben sie verstanden, was dieses Brotwunder bedeutet hat? Und verstanden sie den nächsten Befehl unseres Herrn? Ich lese nochmal ab Vers 22. Und alsbald nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden, war er allein da selbst. Wie hättest du dich gefühlt als Teil der 12, wenn Jesus dich mit den anderen im Boot losschickt? Nein, nicht einfach nur losschickt, sondern dich und die anderen geradezu drängt und nötigt wegzufahren. Und er selbst nicht mitkommt. Da kommen Fragen auf, oder? Ist das jetzt ein Bruch in unserer Beziehung? Ist Jesus eventuell enttäuscht, weil wir nicht genug Glauben hatten? Weil wir daran gezweifelt haben, dass so etwas Großes geschehen konnte. Es gibt wohl keinen Gläubigen auf dieser Welt, der noch nie das ungute Gefühl hatte: Gott schickt mich weg. Schnell sind wir dabei, alles Mögliche da rein zu interpretieren, zumal Jesus sich hier wirklich Zeit lässt. Er verabschiedet noch die vielen Menschen, die bei der Speisung dabei gewesen waren. Und danach steigt er auf einen Berg, um zu beten. Inzwischen aber wird die Situation für die Jünger kritisch. Wir lesen nochmal ab Vers 24. Das Schiff, oder vielleicht steht bei euch das Boot, das Schiff aber war schon mitten auf dem Meer und litt Not von den Wellen, denn der Wind war entgegen. Ich finde es interessant, dass dieser See von Genezareth in der Bibel öfters als Meer bezeichnet wird. Klingt größer, gewaltiger und gefährlicher. Und nun wurde das Wetter stürmisch, wie so oft an diesem See. Ich selbst war Ende der 90er Jahre mit zwei Reisebegleitern dort. Oh, wir sind auf dem See nicht Boot gefahren, wir sind nur schwimmen gegangen. Aber einmal haben wir uns Fahrräder ausgeliehen und sind ein paar Kilometer am See entlang geradelt. Und ich erinnere mich an eine Stelle, da ging es am Ufer sogar leicht bergab, aber der Wind kam so stark entgegen, dass ich bergab in die Pedale treten musste, um mit dem Fahrrad nicht stehen zu bleiben. Also solche Winde entwickeln sich dort in dieser Gegend. Aber meine Erinnerung an diese Winde, die verblasst geradezu, wenn wir bedenken, dass die Jünger und auch alle Leser des Matthäus-Evangeliums sich in dem Moment an eine frühere Begebenheit erinnern müssten. Ist sowas Ähnliches schon mal passiert? Waren sie nicht auch damals auf dem See und war es nicht auch damals stürmisch? Und auch damals hat Jesus nicht sofort eingegriffen. Erinnert ihr euch noch? Er schlief. Aber eines war damals anders. Der Herr war mit ihnen im Boot. Sie konnten ihn wecken und alarmieren. Daraufhin hat er den Sturm gestillt. Diesmal aber sind sie erstmal allein. Den größten Teil der Nacht sind sie allein. Man hat die Nacht damals in 4 Abschnitte zu je 3 Stunden unterteilt. Jeder dieser Abschnitte wurde als eine Nachtwache bezeichnet. Nach 3 Stunden würde man typischerweise vom Wachdienst abgelöst. Hier aber gab es sicherlich keine Ablösung. Keiner hätte hier schlafen können. Alle mussten mitkämpfen, mitrudern, mithelfen, das hereinschwappende Wasser aus dem Boot zu befördern. Die Stunden vergingen, 3 Nachtwachen verstrichen, 9 endlos scheinende Stunden zogen sich dahin. Vers 25, aber um die 4. Nachtwache kam Jesus zu ihnen und wandelte auf dem Meer. Erst ab ca. 3 Uhr früh greift Jesus ein. Endlich. Die Jünger erschrecken sich sehr. Sie wissen, dass so etwas für Menschen unmöglich ist. Man kann den Menschen des Altertums viel unterstellen, aber eines nicht. Sie waren nicht leichtgläubig. Aber man sieht etwas, das oftmals auf Menschen zutrifft, denen biblischer Glaube schwerfällt. Sie sind abergläubisch. Ein Gespenst muss das sein. Auf Griechisch Phantasma. Man hört die Verwandtschaft zu Worten wie Fantasie oder fantastisch. Aber es ist kein Gespenst. Jesus identifiziert sich und zeigt einmal mehr, dass er der Herr über die Naturgesetze ist. Und wusstet ihr, dass ausgerechnet ein Mann, der weitaus länger als 9 Stunden auf Gottes Eingreifen warten musste, folgende Worte über Gott geschrieben hat. Zitat: Er gebietet der Sonne, so geht sie nicht auf. Er legt die Sterne unter Siegel. Er allein spannt den Himmel aus und tritt auf Meereswogen daher. Er macht den Bären, den Orion und das Siebengestirn samt den Kammern des Südens. Er tut große Dinge, die unerforschlich sind, Wunder ohne Zahl. Er kennt den Mann, der das gesagt hat. Das waren Worte aus dem Buch Hiob, Kapitel 9. Während wir auf Gottes Eingreifen in unserem Leben warten, können wir solche Dinge bekennen? Obwohl wir, so wie Hiob auch, nie selbst gesehen haben, was die Jünger in jener Nacht gesehen und erlebt haben? Und ich möchte behaupten, dass Jesus mit seinem Gehen übers Wasser noch gar nicht das größte Wunder in dieser Geschichte ist. Kann man das noch toppen? Matthäus liefert uns ja noch ein Detail, welches bei Markus und Johannes unerwähnt bleibt. Dort nehmen sie Jesus ins Boot, der Wind legt sich und ziemlich schnell sind sie dann am anderen Ufer. Nach dem Bericht von Matthäus stillt Jesus den Wind nicht sofort, während er kommt. Der Wind spielt diesmal sogar eine wichtige Rolle. Und es geschieht etwas noch Erstaunlicheres. Vers 28 bis 30, Petrus aber antwortete und sprach: Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er: Komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach: Herr, rette mich. Warum konnte Petrus zumindest aber ein paar Schritte auf dem Wasser laufen? Vielleicht habt ihr auch schon davon gehört, dass Menschen das bis in die Neuzeit hinein immer mal ausprobiert haben. Sie haben versucht, ganz stark zu glauben, dann den ersten Schritt übers Wasser getan und plumps. Es stellt sich die Frage, haben all die Nachahmer nicht genug Glauben an Jesus gehabt? Oder gibt es einen anderen Grund für die vielen Fehlschläge? Und ist das plötzliche Sinken von Petrus auch nur darauf zurückzuführen, dass er, sagen wir mal, nur 98% Glauben hatte, 2% zu wenig und es deswegen nicht ganz gereicht hat? Viele TV-Evangelisten sind ja bekannt dafür, ihren Zuschauern immer wieder neu einzureden: Dein Glaube ist noch zu klein, glaube mehr, bete mehr, spende mehr. Und Vers 31 in unserem Bericht, bestimmt manchmal zitiert, ist ein gefundenes Fressen für viele, die sowieso gern die Bibel aus dem Zusammenhang herausreißen und aus dem Zusammenhang heraus zitieren. Es ist die Reaktion von Jesus auf den Hilferuf von Petrus. In Vers 31 steht: Jesus aber streckte alsbald die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum zweifeltest du? Was genau ist ein Kleingläubiger? Ich bin dem Begriff mal nachgegangen. Im griechischen Grundtext steht Oligopistos. Pistos heißt Glaubender Und Oligos ist ein Wort, das bedeutet wenig, kurz oder gering. Das Wort heißt nicht einfach nur klein im Kontrast zu groß. Es bezieht sich auf eine geringe Menge von etwas, zum Beispiel auch auf eine kurze Zeitspanne. Und Jesus gebraucht den Begriff ja auch nicht zum ersten Mal. Wenn wir zurückgehen in die Bergpredigt, Matthäus Kapitel 6, da warnte der Herr seine kleingläubigen Zuhörer, dass kein Mensch zwei Herren dienen kann. Er warnte vor der Ablenkung durch Materialismus und Alltagssorgen. Jemand dient dem Herrn, glaubt an ihn, aber dann kommt Ablenkung durch andere sogenannte Herren. Und auch in Matthäus 8, bei der Stillung des Sturms, da lesen wir, wie die Jünger Jesus nachfolgten, als er ins Boot stieg. Das brauchte Glauben, den hatten sie. Dann aber kam der Sturm und mit dem Sturm die Angst. Und auch da spricht Jesus, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen. Und ich mag feststellen, ein Kleingläubiger glaubt schon an Jesus. Aber sobald eine Ablenkung kommt, Sorgen, Stürme, Wellen, wird der Glaube unterbrochen. Kleinglaube ist nicht einfach nur zu klein. Er währt im Ernstfall nur eine kleine Weile. Er ist zu kurz, zu wenig von Dauer. Und so war es auch bei Petrus auf dem Wasser. Er hatte mehr Glauben als die anderen Jünger, das muss man mal feststellen. Er war der Einzige, der den Schritt aus dem Boot heraus wagte. Aber als er sich von Wind und Wellen ablenken ließ, da begann er zu sinken. Das Problem war nicht die Menge an Glauben, die Petrus hatte. Das Problem war zu wenig Durchhaltevermögen im Glauben. Das Problem war die Ablenkung. Und ich glaube, ganz ehrlich, dass jeder Nachfolger von Jesus auch heute noch auf dem Wasser laufen kann. Unter zwei Bedingungen. Erstens, Jesus muss dich klar dazu aufrufen. Und zweitens, du musst deinen Blick fest auf Jesus gerichtet halten. Ich gehe nicht davon aus, dass Jesus uns eins zu eins in die gleiche Situation bringt, wie seine 12 Anhänger damals auf dem See. Und wer ohne die konkrete Aufforderung von Jesus versucht, die Grenzen der Schwerkraft und der Oberflächenspannung des Wassers zu testen, der muss sich fragen, ob er wirklich im Auftrag von Jesus handelt oder ob er einfach nur übermütig ist. Aber Jesus tut etwas anderes. Er ruft uns ganz klar dazu auf, ihm nachzufolgen. Haben wir nicht in Matthäus Kapitel 11 gelesen, kommt her zu mir? Und dieser Weg, der führt nicht unbedingt übers Wasser, ist aber trotzdem herausfordernd. Stürme kommen, Sorgen und andere Ablenkungen wachsen wie Dornen links und rechts, verstellen den Blick auf Jesus. Und die gute Nachricht ist, Jesus schreibt uns nicht ab, wenn er uns kleingläubig nennt. Wenn wir um Hilfe rufen, zieht er uns neu im Glauben hoch. Und lädt uns erneut ein, will uns erneut gebrauchen. Und zusätzlich dürfen wir wissen, dass diese Situationen nicht überraschend passieren. Gott weiß, dass diese Situationen kommen. Und auch die Begebenheit hier auf dem Wasser, sie geschah nicht zufällig. Nicht nur hat Jesus gewusst, dass da ein Sturm kommen würde und dass Petrus schließlich sinken würde. Diese Begebenheit erinnert entfernt an eine weniger bekannte Geschichte aus dem Alten Testament. Sie passt in das Muster der Heilsgeschichte, die Jesus durch sein Wirken wieder hervorholt und darstellt. Erinnert ihr euch, dass wir vorhin schon beim Propheten Elisha eine Art Speisungswunder gesehen haben? Wir werden bei ihm auch wieder fündig. Diesmal im zweiten Buch der Könige, Kapitel 6, ab Vers 1. Hört euch mal diese kurze Story an. Einst sagten die Prophetenjünger zu Elisha, der Unterrichtsraum ist zu eng für uns geworden. Könnten wir nicht an den Jordan gehen, damit jeder von uns einen Balken heranschafft und wir hier einen neuen Versammlungsraum bauen können? Geht nur, sagte Elisha. Aber einer der Männer sagte, tu uns doch den Gefallen und komm mit. Gut, ich komme mit, erwiderte er. So gingen sie miteinander an den Jordan und begannen Bäume zu fällen. Bei der Arbeit rutschte einem das Eisen vom Stiel und fiel ins Wasser. O weh, schrie er und sagte zu Elisha, mein Herr, die Axt war auch noch geliehen. Der Gottesmann fragte ihn, wohin ist es denn gefallen? Er zeigte ihm die Stelle. Darauf schnitt sich Elisha ein Stück Holz ab, warf es dort ins Wasser und brachte so das Eisen zum Schwimmen. Hol es dir heraus, sagte er. Der Mann bückte sich und nahm es. Hättet ihr jener alten Geschichte tiefere Bedeutung beigemessen, wenn ihr mal soeben beim Lesen im Alten Testament darauf gestoßen wärt? Übrigens, als ich meiner Frau vom heutigen Predigtthema erzählte, meinte sie scherzhaft, bringst du ein großes Stück Eis mit, damit du übers Wasser laufen kannst? Wäre gegangen, ne? Es ist Winter, man hätte das beschaffen können. Kein Stück Eis heute, sorry. Aber ihr kennt dafür nun eine Begebenheit, wo Gott sogar Eisen schwimmen ließ. Und denkt ihr nicht auch, dass das alles wunderbar zusammenpasst? Ein Werkzeug, ein geliehenes Werkzeug, fällt ins Wasser und sinkt. Doch es kann geborgen, rausgezogen und wieder genutzt werden. Das macht Gott mit Petrus. Das macht Gott mit uns. Ob Petrus oder irgendein anderer Nachfolger von heute, sind wir nicht alle Werkzeuge für Gott mit geliehener Lebenszeit? Er geht uns nach. Er gibt uns nicht voreilig auf. Er zieht uns heraus. Aber es gibt sogar noch ein größeres Wunder in dieser Geschichte. Leider kann man das leicht überlesen. Vers 32. Und als sie in das Schiff stiegen, gemeint sind Petrus und Jesus, und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Seht ihr das Wunder? Ein kleiner Tipp, ich meine nicht, dass der Wind sich legte. Es ist was noch viel Größeres hier passiert. Und ich teile mit euch mal den Ausschnitt aus einer Predigtreihe, die ein kirchlicher Leiter namens Cyril in Jerusalem im 4. Jahrhundert ausgearbeitet hat, um Menschen zu belehren, die sich für die Taufe beworben haben. Ja, damals wurden Menschen getauft, nachdem sie belehrt worden waren und wenn sie glaubten. Das sehen wir einmal mehr. Cyril macht eine exzellente Beobachtung in dieser Geschichte. Und er sagt Folgendes über Jesus und Petrus auf dem Wasser. Ich zitiere. Da ihn Jesus an der Hand nahm und ihm Kraft gab und er wieder glaubte, von da ab wandelte er an der Hand des Herrn in gleicher Weise wieder auf den Wogen. Dies deutet uns das Evangelium an, wenn es erklärt, sie stiegen ins Schiff. Nicht sagte es, Petrus habe schwimmend das Schiff erreicht, sondern es gibt zu erkennen, er sei in das Schiff gestiegen, nachdem er den gleichen Weg, auf dem er zu Jesus gekommen, noch einmal gegangen war. Auf dem Weg zurück hat sich Petrus nicht erneut ablenken lassen. Ist euch das aufgefallen? Auf dem Weg zurück musste Jesus ihn nicht nochmal Kleingläubiger nennen. Ist das nicht großartig? Waren die Jünger aber jetzt endgültig vom Kleinglauben geheilt? Es wäre voreilig, so zu denken. Markus hat im Parallelbericht dieser Episode noch den Nachsatz, sie erstaunten bei sich selbst über die Maßen und verwunderten sich, denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote, denn ihr Herz war verhärtet. Die Jünger haben bis zu diesem Punkt nun wirklich schon viele Wunder erlebt, das Brotwunder etc., aber sie haben noch nicht alles verarbeitet. Sie sind noch nicht am Ziel ihrer Reise, auch wenn das Boot unmittelbar danach sofort am jenseitigen Ufer ankommt, was auch schon wieder ein kleines Wunder ist. Und auch wir sind noch nicht am Ziel. Unser Weg als Schüler von Jesus startet ja auch damit, dass wir in der Taufe mit Jesus begraben und wieder aus dem Wasser herausgezogen werden. Unser Weg setzt sich fort, indem wir immer wieder die Hand von Jesus ergreifen und lernen, uns nicht ablenken zu lassen. Ich schließe mit Worten aus dem Hebräerbrief. Die Adressaten sind Christen, die in Gefahr standen, ihrem Kleinglauben zu erliegen. Hört die Anfangsworte aus Hebräer 12 nach der NEU. Während ich diese Worte vorlese, stellt euch erneut Jesus und den sinkenden Petrus auf dem Wasser vor. Der Hebräerschreiber sagt, wir sind also von einer ganzen Wolke von Zeugen umgeben. Deshalb wollen auch wir den Wettkampf bis zum Ende durchhalten und jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er an Gottes rechter Seite auf dem Thron. Viele Zeugen aus Gottes Geschichte haben es uns vorgemacht. Elisha, Petrus und so weiter und vor allem natürlich Jesus. Blicken wir dankbar zurück auf die vielen Male, wo uns ein liebender Vater durch Jesus aus der Tiefe herausgezogen hat. Und blicken wir dankbar voraus auf Jesus, Vertrauen wir weiterhin ihm, der auch am Ziel dieses herausfordernden Weges steht und uns den Siegespreis verleihen wird.